Jetzt zum Thema heute Morgen, Fasten und Beten. Wenn du das gewusst hättest, wärst du zu Hause geblieben, hättest noch eine Runde geschlafen. Jetzt macht er auch noch Stress, der Kerl, wo du doch genug im Beruf hast. Dir geht mir ans Schnitzel oder mein Bier. Heimatland. Nein, ich will dir nicht an dein Schnitzel und auch nicht an dein Bier. Ich will dir zeigen, was in der Bibel zu diesem Thema steht. Und vielleicht denkst du am Ende dieses Gottesdienstes neu. Gegenwärtig ist gesundheitsorientiertes Fasten beinahe zu einem Modeartikel geworden. Eine Suche bei Amazon unter dem Stichwort Fasten ergibt mehr als 15.000 Treffer. Amazon, für diejenigen, die da noch nicht so firm sind, das ist so ein Buchsuchmonster, wo man unter verschiedenen Schlagworten Dinge suchen kann und dann kriegt man aufgezeigt, was es dazu alles für Literatur gibt. 15.000 Treffer zeigt, das Thema ist absolut in. Mediziner beschreiben die wohltuende Wirkung für die Zellen des Körpers, für die Reduktion des Gewichts und für weitere Bereiche des Wohlbefindens. Es ist beinahe ein Wunderallheilmittel. Aber christliches Fasten, deswegen die Überschrift Fasten und Beten als Christ, geschieht nicht mit dem Fokus Gesundheit. Es ist auch kein geistliches Allheilmittel und kein Trick für mehr Erfolg, für Vollmacht oder Wunder. Beim christlichen Fasten geht es darum, freie Zeit und Konzentration für das Gebet und die Gemeinschaft mit Gott zu bekommen. Der bewusste Verzicht hilft zum Blickwechsel, weg von den eigenen Bedürfnissen, dem eigenen Wollen, den eigenen Aktionen hin zur inneren Ruhe und zum Hören auf Gottes Reden. Die Fixierung auf das, was wir sehen, was wir anfassen, was wir machen können, wird unterbrochen. Unser Blick wird von unserer kleinen Menschenwelt auf Gottes Welt gelenkt. Da, wo Christen erkennen, dass diese Welt tatsächlich, wie es Bonhoeffer gesagt hat, nur das Vorletzte ist. Und wissen, dass die Lebens- und Weltgestaltung in der geistlichen Wirklichkeit Gottes begründet ist, da beginnt man zu beten, da betet man gerne, da betet man leidenschaftlich und intensiv. Und wer mit Hingabe betet, wird erleben, wie Gott Gebete in Realität verwandelt, geheimnisvoll. Fasten im biblischen Sinn will die Gemeinschaft, will die Liebe, will die Hingabe an Gott vertiefen. Und geistlich gesehen hat Fasten an sich keinen Wert. An sich keinen Wert. Es muss verknüpft sein mit einer inneren Haltung. Deshalb Fasten und Beten gehören zusammen. Wenn wir Jesus ansehen, dann spüren wir, dann merken wir, wie Fasten und Beten mit einer liebenden Beziehung zum Vater und einem gesegneten Leben verknüpft sind. Vieles an Jesus ist einzigartig, aber vieles ist uns auch Vorbild. Fasten, sein Dienst beginnt damit, aber mit einem richtigen Megafasten. 40 Tage. Keiner sollte das probieren. Aber Fasten ist nur ein Aspekt der geistlichen Lebensführung. Nicht mehr und nicht weniger. Die ersten Verse des Matthäusevangeliums berichten davon, wie Jesus von Johannes getauft wird. als Vorbereitung und Ausdruck seiner besonderen Sendung und seiner liebenden Verbindung zu Gott zieht sich Jesus 40 Tage mit Fasten in die Einsamkeit zurück. Er selbst hat so etwas, zumindest berichten die Evangelien nicht darüber, nicht wiederholt. Und es ist auch nirgends gefordert. Zum Glück, wirst du sagen. Oh, 40 Tage. Das muslimische Fasten ist so ähnlich. Aber ich habe mir sagen lassen, dass im ganzen Jahr nicht so viel verkauft wird wie im Fastenmonat. Das heißt, da wird irgendwie ein bisschen gemogelt. Nach Feierabend geht's los. Nach Sonnenuntergang. Aber das ist nicht unser Thema, das ist auch nicht unser Problem. Wir sehen, Jesus hat gefastet. Und ich glaube, es war Ausdruck seiner liebenden Beziehung zum Vater. Und die Frage, die sich mir stellt, lebe ich in der liebevollen Beziehung zum Vater? Lebe ich in der Kraft des Heiligen Geistes und ist mein Fasten ein Ausdruck davon? Nach 40-tägigem Fasten und Beten taucht bei Jesus der Satan auf und versucht Jesus. Jesus kämpft und widersteht den Angeboten nach Macht, nach Einfluss und Ehre. Und als er widerstanden hat, segnet ihn der Vater und seine Mission geht weiter. Trotz der Einzigartigkeit und den besonderen am Fasten bei Jesus war für die ägyptischen Christen der Anfangszeit, sie werden auch Wüstenväter genannt, Fasten selbstverständlich. Sie gingen in die Einsamkeit und das war der Ort, wo sie das Wachstum des Glaubens erlebten. Und ich bin davon überzeugt, dass auch heute Christen in Formen der Einsamkeit geführt werden. Und wenn wir solchen Zeiten der Besinnung, solchen Zeiten des In-sich-Gehens aus dem Weg gehen, dann bringen wir uns um den Segen, der daraus fließt, dass wir mit Jesus in die Abgründe unseres Lebens gucken. Versteht ihr, das ist kein Spaßprogramm. Das hat mit Medizin nichts zu tun. Das ist nebenbei vielleicht auch noch gesund ist. Meinetwegen. Aber das ist nicht unser Anliegen. Lebe ich als Christ eine Gegenkultur zur Vergötzung von Leistung, Geld, Macht und Konsum? Das ist die Frage. Und Fasten soll Ausdruck davon sein. Begreift ihr, was das für eine Dimension sein kann, wenn ich verstanden habe, um was es geht? Nach dem Weg in die Wüste wird der Weg von Jesus und seine Beziehung zum Vater bestätigt. Es folgt die Sendung zur Welt, zu den Menschen und Jesus beginnt sein Wirken in Galiläa, aber in keiner Phase irgendwie eigenmächtig, sondern vollmächtig in der Abhängigkeit vom Vater. Wenn Beten und Fasten nur eine beeindruckende Frömmigkeitsübung bleiben und nicht die Entschiedenheit in uns festigen, dem Ruf von Gott zu folgen, dann taugt es nicht viel. Die Frage, die sich mir stellt, wenn ich Jesus ansehe, ist die, bin ich bereit, die Sendung in die Welt zu leben? Möchte ich auf eigenmächtig, auch fromm eigenmächtige Aktivitäten verzichten? Möchte ich auf die Stimme des Hirten hören? Davon soll Fasten Ausdruck sein. Jesus sammelt das Volk um sich. Er verkündet gute Nachricht, dass Gott seine Herrschaft aufrichtet. Und er tut das mit göttlicher Kraft. Er predigt und heilt. Seine Person, seine Botschaft werden in großem Maßstab bekannt. Es gibt auch für uns keine geistliche Vollmacht ohne eine liebend innige Beziehung zum Vater. Es gibt für uns keine geistliche Vollmacht, wenn wir uns nicht den eigenen Abgründen stellen. Ihr habt es angedeutet, euer auch Erfahrung in der Bibelschule, eigene Abgründe. Jep, nichts anderes. Dunkelschwarz. Und wenn wir vor den Schattenseiten unseres Lebens abhauen, dann landen wir im geistlichen Tod. Deshalb, Fasten ist zuallererst Einladung, wesentlich in unserer Beziehung zum Vater zu werden und das bei Jesus zu lernen. Wenn wir nun weiter fragen, was sehen wir denn, wie Menschen, ganz normale Menschen wie du und ich, in der Bibel gefastet haben, dann möchte ich ein paar Dinge herausgreifen, die heute Morgen hoffentlich die Zeit nicht sprengen. Klammer von der Predigt heute, die ja nur ein Extrakt ist, gibt es ein größeres Skript in schriftlicher Form und in elektronischer Form, das heute Abend jeder in seinem Gemeindebriefkasten haben wird. CT lässt grüßen. Zwei Formate, EPUB und PDF. EPUB ist besser. Also, das kriegt ihr. Und wer nichts mit Computer am Hut hat, der kann es schriftlich aus meinem Fach ziehen. Ganz einfach. So, was drücken Menschen aus in der Bibel, wenn sie fasten? Sie drücken die Sehnsucht nach der Wiederkunft von Jesus aus. Nick Wiens hat heute Morgen schon den Gottesdienst damit begonnen. Markus und Matthäus auch begründet das Fasten mit der Erwartung der Wiederkunft von Jesus. So wie Jesus gegenüber den Pharisäern zunächst das Nichtfasten der Jünger mit dem Hinweis darauf verteidigt, dass der Bräutigam gerade unter ihnen ist. Und sie deshalb nicht fasten, so selbstverständlich war es für ihn, dass die jüdische Fastentradition wieder aufgenommen wird, wenn er nicht mehr unter ihnen ist. Die Zeit, so steht es geschrieben, kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen entrissen wird und dann werden sie fasten. Voll normal. Fasten ist ein Hinweis darauf, dass wir in einem vergehenden Weltzeitalter leben und dass Jesus beenden wird. Es ist Ausdruck der urchristlichen Bitte, Maranatha, Herr, komm. Haben wir die Sehnsucht nach der Wiederkunft von Jesus noch? Wo sind wir als Christen so ehrlich und geben zu, dass wir die erste Liebe, dass wir das Brennen verloren haben? Dieses Eingeständnis ist der erste Schritt, eine neue Sehnsucht und eine neue Liebe zu Gott zu bekommen. Fasten und Beten, sie zeigen maßvoll geistliche Lebensführung. Wer Jesus erwartet, gestaltet sein Leben maßvoll. Mann, wie wird man auffallen heute in unserer Gesellschaft, wenn man auf dieser Spur leben würde? Maßvoll. Maßvoll. Paulus lebt nicht aus Verdruss an einer Überflussgesellschaft maßvoll, sondern weil er auf die Wiederkunft von Jesus hinlebt. Im Bild vom Wettkampf und vom Siegeskranz in 1. Korinther 9, 24 schildert er, wie er harte Einschränkungen, auch körperliche Disziplinierung übt, um den unvergänglichen Siegeskranz zu erreichen. Darum, so schreibt er, laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben haut. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, sodass ich ihn ganz in die Gewalt bekomme. Das hört sich schlimm an. Aber Paulus meint das nicht schlimm. Für Paulus ist das Fasten eine Form der Indienstnahme des Körpers im Sinne seiner geistlichen Berufung. Und im Verzicht auf das Essen drücken Christen aus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, er lebt vom Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Wie sieht meine geistliche Lebensgestaltung heute aus? Lassen wir die Nebensächlichkeiten beiseite. Die Welt zerbricht an Kriegen, Wertekrise, Umweltkrise, Sinnkrise, Gottesfinsternis, Hunger. Was wir brauchen, sind christliche Lebensentwürfe, die vom Reich Gottes geprägt sind, die von seiner Herrschaft und von der Wiederkunft Jesu inspiriert sind. Ich sage nicht, dass ich da eine Patentantwort habe, aber ich sage, dass ich diese Herausforderung in mir trage und das ist die Dimension meines Christseins. Fasten als Zeichen von Hingabe und Leidenschaft. Lukas berichtet von einer Frau mit dem Namen Hanna, 2. Kapitel 36 bis 38. Diese Frau ist Tag und Nacht, so schreibt er, mit Fasten und Beten vor Gott. Sie verzichtet auf einen angenehmen und sicheren Lebensentwurf und will unter allen Umständen ihre Berufung leben. Und dazu gehört das Fasten. Manchmal kann es aus Antwort auf eine Begegnung mit Gott sein. Paulus aß und trank, überwältigt von der Begegnung mit Gott, 3 Tage lang nichts. Charles Haddon Spurgeon, der vielen Älteren bekannte englische Erweckungsprediger aus dem 19. Jahrhundert, hat einmal geschrieben, unsere Fasten- und Gebetszeiten sind in der Tat große Tage. Nie steht des Himmels Tor weiter offen. Nie sind unsere Herzen der Herrlichkeit näher als dann. Und du? Hältst du das für religiös überspannt? Oder sehnst du dich nach dieser Wirklichkeit? Fasten als Ausdruck von Buße. König Ahab ist ein gutes Beispiel, 1. Könige 21. Ahab missbraucht seine Macht und eignet sich unrechtmäßig den Weinberg von Nabot an. So ein richtiger Immobiliendrecksack. Ich kenne auch heute solche Leute. Der Prophet Ahab überbringt ihm die Botschaft des Herrn. Ahab, du wirst sterben und deine Nachkommen ausgerottet. Und nun lesen wir in der Heiligen Schrift, als Elia zu Ende gesprochen hatte, zerriss Ahab vor Entsetzen sein Gewand. Jemand müsste sich wahrscheinlich eine lange rote Krawatte abziehen. Und zog den Sack an, trug ihn auf der bloßen Haut und legte ihn selbst zum Schlafen nicht ab. Bedrückt ging er umher und wollte kein Essen anrühren. Diese Buße als Ausdruck des Sichbeugens war für Gott der Grund, noch einmal Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Für Israel war Fasten als Ausdruck einer gemeinsamen Buße etwas Selbstverständliches. Auch die heidnischen Bewohner der Stadt Ninive beantworten als Volksgemeinschaft die Bußpredigt des Jona mit, ja mit was? Mit Umkehr und Fasten. Und sie erleben Gottes Barmherzigkeit. Sollte uns der Zustand unserer Gesellschaft, der Zustand in Gemeinde nicht auch zur Buße und zum Fasten führen? Sind wir demütig genug, das zu wollen? Fasten als Bitte um Gottes Eingreifen. Bei Katastrophen wurde gefastet. Naturkatastrophen werden als Gottes Wirken gesehen. Joel 1 und 2 berichte davon. Der Regen bleibt aus, Ernte ist nichts mehr. Heute, dieses Jahr konnte man einen Eindruck davon bekommen, wie das aussieht, wenn alles braun gebrannt ist und nichts mehr grün. Und wer das ein Jahr und ein zweites Jahr erlebt, der wird dem Hunger nicht mehr ausweichen. Und Gott sagt, aber selbst jetzt könnt ihr noch zu mir umkehren. Wendet euch mir zu von ganzem Herzen, fastet, weint und klagt. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Klamotten. Ja, kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Ihr wisst doch, er ist voll Liebe und Erbarmen. Er hat Geduld, seine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das er androht, wie oft tut's ihm leid. Worte des Propheten. Wenn das Volk Gottes Schutz und Rettung braucht, fastet und betet es. Hanna fastet über persönlicher Not und hofft, dass der Herr eingreift. Und wir beten wir, wenn wir in einer Not sind. Ja, Not lehrt beten. Bringen wir das wirklich mit Gott in Verbindung, lassen ihn wirklich da dran. Die Einsicht in unsere persönliche Begrenztheit soll ins Fasten und Beten führen. Und ein weiterer Gedanke, dem wir begegnen, Fasten ist verbunden mit der Bitte um göttliche Weisung. Gefastet und gebetet wird dann, wenn Menschen handeln wollen, aber nicht genau wissen, was aus Gottes Sicht hilfreich für die Situation ist. Sie wollen sicher sein, dass das, was sie tun, in Übereinstimmung mit Gottes Willen ist. In der christlichen Gemeinde in Antiochia war es üblich, dass die Leiter der Gemeinde fasteten und beteten, um die Weisung des Heiligen Geistes zu empfangen. Die Frage an uns ist, ob wir die Weisung Gottes überhaupt hören wollen oder ob wir sein Reden gar nicht mehr wahrnehmen können. Im Beten und Fasten bieten wir Möglichkeiten an, dass er reden und wir hören können. Geistlicher Kampf, Fasten im geistlichen Kampf. Menschen mit viel Erfahrung, mit viel Glaubenserfahrung berichten davon, wie Fasten den Dienst im Bereich der Seelsorge unterstützt. Das ist ein großes Thema, das ich hier nur ganz kurz andeute. Aber ein letztes. Fasten als Ausdruck von Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Aha, wo nehme ich denn das her? Aus Jesaja 58 nehme ich das, 1 bis 12. Im ersten Teil des Textes wird deutlich, wie die Praxis zum Schlechten verändert wurde. Die Fastenden waren streitsüchtig, stellten ihr Fasten zur Schau und verhielten sich sozial ungerecht. Und nun sagt Jesaja, das will Gott überhaupt nicht. Lass das sein, das ist verlorene Zeit. Was Gott möchte, ist ein Fasten, das Unrecht und Unterdrückung beendet, das Hungrige speist, das Obdachlosen Unterkunft gewährt, das Bedürftigen hilft. Jesaja fordert ein Fasten, das mit einer sozial-ethischen Grundhaltung verbunden ist. Das haben wir weithin ausgeblendet, weil wir das Heil individualisiert haben. Egoistisch aufgefressen. Fasten hat etwas mit meinem Nächsten zu tun, dem das Notwendige zum Leben fehlt. Ich glaube nicht jeder Statistik, aber laut einer aktuellen Studie sind 8% der Bevölkerung des Landes, in dem wir leben, in dem wir gut leben, von Armut und Perspektivlosigkeit bedroht. Ja, Armut. Und wenn wir über die Landesgrenzen hinausschauen, in die Menschen der sogenannten Zweidrittelwelt, dann kommen wir schnell zur Frage, und was hat jetzt Fasten mit Ungerechtigkeit und ökonomischer Ausbeutung zu tun? Im betenden Fasten kann Bewahrung vor Gleichgültigkeit geschenkt werden. Das ist eines der gefährlichsten Dinge. Diese Gleichgültigkeit, mit der uns alles irgendwo hinten vorbeigeht. Alles. Nur meine Lohnerhöhung nicht. Ich bitte meine Gemeinde, auch diesen letzten Punkt nicht auszublenden. Das ist biblische Botschaft. Ich sehe, ihr seid schon K.O., aber ich noch nicht. Was wäre denn die angemessene Haltung beim Fasten? Fasten ist eine Herzenshaltung. Das hebräische Wort für Fasten bedeutet, sich demütig beugen unter den heiligen Gott. Gott, der Allmächtige, stellt seinen Kontakt nicht mit den Hohen und Gewaltigen her, sondern mit den Niedrigen, den Niedergetretenen, den Zerschlagenen. Das wird uns im Fasten und Beten deutlich gemacht. Das ist die Haltung eines liebenden, demütigen Herzens, das die leeren Hände des Glaubens ausstreckt und den Wunsch da hineinlegt nach seiner Gegenwart, seinem Eingreifen und seinem Wirken. Das ist die angemessene Haltung beim Fasten. Wenn es aber rein äußerlich bleibt und nicht zutiefst aus dem Herzen und sauberen Motiven kommt, bleibt es sinnlos. Jesus brandmarkt das Fasten der Heuchler und sagt, Mann, was ihr da macht, Gott verachtet es. Aber zugleich gibt er ihnen eine Anweisung für das Richtige und sagt, wenn du fasten willst, dann wasch dein Gesicht, dann kämm dich, damit niemand es merkt, als nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der das Verborgene sieht, der wird antworten, der wird dich belohnen. Fasten in der Liebe zu Gott und zu Mensch als angemessener Grundhaltung. Fasten ist gelebte Liebe zu Gott. Wenn du siehst, da ist ein Gott mit seiner unfassbaren Liebe zu dir, der eine Leidenschaft hat für dich, dann wird es deine ganze Art und Weise, wie du Gott siehst, verändern. Und es gibt dir dann die innere Kraft, einen Lebensstil des Gebets und auch des Fastens zu praktizieren. Und niemand wird sehen, oh, der hat mir gefastet, Tag. Nein, es wird der Glanz des Himmels an dir sichtbar. Zwei, drei Gedanken noch zum, na komm schon, praktischen Fasten. Es hat sich bis heute in unserer Kultur erhalten, dass man in der Karwoche fastet. Früher gab es in der Christenheit zwei Fastentage in jeder Woche, Mittwoch und Freitag. Dann hat sich das ein bisschen zu einer Leistung verselbstständigt. Dann haben die Reformatoren gesagt, lass das sein, aber nicht das Fasten an sich, sondern den Gedanken, du könntest damit Gott manipulieren. Und in der Erweckung hat man das Fasten wiederentdeckt. Fasten in der Karwoche. Ja, mit anderen zusammen. Gemeinsam. Was für ein Segen kann das sein? Fasten vor dem Abendmahl. Nirgends in der Bibel befohlen. Aber wenn man dann einmal im Monat, an dem Samstag davor sich innerlich vorbereitet, durch Fasten und Gebet, und wenn es nur ein halbtägiges Fasten ist, was für ein Segen kann das sein? Fasten bei besonderen Anlässen und Anliegen. Zum Beispiel ist eine Evangelisation nicht ein besonderer Anlass? Ist die Wahl von Ältesten und Diakonen nicht ein besonderer Anlass? In so einem Fall geht es um Bestätigung, da muss man jetzt nicht so groß was draus machen, oder? Aber es gibt in der Gemeinde Entscheidungen, die zu treffen sind. Warum nicht? Intensive Zeit des Gebets begleitet von Fasten. Ich lade dazu ein, neu zu denken. Neu zu denken. Und fröhlich neu zu denken. Dietrich Bonhoeffer hat einen Satz gesagt, den ich am Ende der Predigt einblenden möchte. Jesus setzt selbstverständlich voraus, dass die Nachfolgenden, also das sind die Christen, die fromme Übung des Fastens halten. Solche Übungen haben den einzigen Zweck, den Nachfolgenden für den ihm befohlenen Weg und für das ihm befohlene Werk bereiter und freudiger zu machen. Amen.